Ich bin allein im Wald unterwegs. Kein Mensch weit und breit, nur ich und die Bäume und der Wind, zumindest ein bisschen was davon. Und es ist grau. Es ist Nachmittag. Das letzte Licht des Tages hat sich quasi verabschiedet. Wenn es überhaupt welches gab heute. Und in Kürze wird es dunkel werden. Genauer gesagt noch dunkler, als es jetzt schon ist. Und spürst du das? Frische Luft? Klar. Und so anders als in der Stadt. Obwohl selbst hier, einiges entfernt von der Stadt und von den nächsten Dörfern, hört man immer noch ganz leicht im Hintergrund den Krach, den Lärm, die Straßen. Ganz leicht. Es ist unglaublich schwierig, wirklich stille Orte zu finden. Ich meine nicht Plätze der Ruhe, sondern echte, stille Orte. Wir haben überall Hintergrundgeräusche und das Rauschen des Lebens. Hast du so einen stillen Ort? So einen wirklich stillen Ort? Wenn ja, halt an ihm fest und schreib mir das mal in die Kommentare. Bis dahin nehme ich hier mit meinem Wald vorlieb. Seneca sagte schon vor über 2000 Jahren, wir sollten Spaziergänge im Freien unternehmen, damit der Geist durch die frische Luft und das tiefe Atmen genährt und erfrischt wird. Der Geist wird genährt. Hier im Wald. Nicht vor den Bildschirmen, nicht an den Handys, nicht im Büro, nicht zwischen den Betonwänden, sondern hier zwischen den Bäumen, auf Wurzeln, in der Natur. Willkommen zur dritten Folge dieser kleinen Podcast-Serie. In der ersten Folge war ich am See am Morgen. In der zweiten Folge war ich in der Stadt am Mittag, als es sehr voll war. Und heute bin ich hier im Wald, allein, auf der Suche nach Ruhe. Und ganz ehrlich, ein bisschen habe ich sie auch schon gefunden. Aber warum bin ich hier? Im Wald, allein, am Nachmittag. Tja, weil ich denke, nein, weil ich überzeugt davon bin, zutiefst davon überzeugt bin, dass der Wald etwas mit uns macht, die Natur. Sie macht etwas mit uns, das die Stadt nicht kann. Und etwas, das wir so sehr brauchen. Etwas, das unabkömmlich ist, auf der Suche nach stoischer Gelassenheit. Und vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit bist, von E-Mails bombardiert wirst, von Menschen, die etwas von dir wollen, wichtige Meetings. Und dann sitzt du da so, in diesen künstlichen Besprechungsräumen, und dann fragst du dich, was du da so machst. Schön ist es, gebraucht zu werden, im Job, im Beruf, im Privaten. Aber irgendwann spürst du dich nicht mehr, spürst dich selbst kaum noch. Spürst dich eingesperrt, abgeschnitten, isoliert. Denn ganz ernst, diese Künstlichkeit, die macht was mit uns. Diese Künstlichkeit macht uns krank und depressiv. Die Künstlichkeit ist wieder natürlich. Und dann gehst du in den Wald und plötzlich atmest du tiefer und plötzlich entspannen sich deine Schultern und du wirst ruhiger. Das ist keine Einbildung, das ist messbar. Es gibt dafür zig wissenschaftliche Belege. Keine Angst, das wird jetzt hier kein Seminar. Aber drei davon habe ich mir rausgesucht. Schon 15 Minuten im Wald senken den Cortisolspiegel, das Stresshormon, um durchschnittlich 16%. Andere Forscher haben herausgefunden, dass der Wald unser Immunsystem stärkt. Die sogenannten NK-Zellen, das sind natürliche Killerzellen, die Viren und Krebszellen bekämpfen, die steigen nach einem Waldspaziergang um bis zu 50%. Und der Effekt hält bis zu 30 Tagen an. Und die dritte Studie stammt von der University of Michigan. Und sie zeigt, 20 Minuten Naturkontakt pro Tag verbessern die kognitiven Funktionen um 20%. Bedeutet, das Gehirn arbeitet besser, klarer und fokussierter durch Naturkontakt. Wie das klingt. Naturkontakt. Das muss uns heutzutage erklärt werden, was Naturkontakt ist. Man könnte jetzt diese Liste und diese Studien weiter aufzählen. Das Ergebnis ist sonnenklar. Der Wald heilt. Und das ist jetzt nicht nur metaphorisch, irgendwie esoterisch oder sowas, sondern das ist messbar und wissenschaftlich. Wobei wir als Schüler der stoischen Gelassenheit keine Studien brauchen, um zu wissen, was offenkundig ist und was uns die Stoiker in ihren Weisheiten schon vor über 2000 Jahren mit in den Wanderrucksack gepackt haben. Die Natur heilt. Und mehr noch als das. Die Stoiker waren der Überzeugung, dass sich in der Natur das Göttliche findet. Das Erhabene, das, was irgendwie größer ist als wir. Das Sehen, Riechen, Fühlen schmecken wir hier draußen im Wald, auf der Wiese, an der frischen Luft. Oder am Meer, wenn wir den Wellen zuhören und ruhiger werden. Oder auf dem Berg, wenn wir hinab ins Tal gucken. Dann spüren wir dieses Erhabene, das uns sofort ruhig werden lässt. Zumindest ruhiger. Jeder kennt das. Jeder. Nur kaum jemand kann es in Worte fassen. Kaum jemand hat dafür einen Begriff. Wir sagen dann heute, wir entspannen uns halt so gut am Meer, am Strand, im Urlaub oder auf den Bergen oder am See. Dabei ist das die Kraft der Natur, die uns Gelassenheit beschert. Die Stoiker sagen, alles ist mit allem verbunden. Die Welt besteht nicht nur aus Materie, nicht nur Physik, nicht nur physikalisches, messbares. Sie ist auch, schwieriges Wort, immateriell, irgendwie nicht greifbar. Sie hat Geist und sie hat Seele. Metaphysik, das bedeutet Meta, also dahinterliegend. Und Physik bezeichnet die Natur, also die Dinge hinter der Natur. Das, was wir nicht sehen, aber spüren können. Das, wovon wir wissen, dass es das gibt. Nur wir keine Worte dafür haben. Und es waren nicht nur die Stoiker, sondern auch andere, die so dachten. Einstein zum Beispiel. Wissen ist begrenzt, Fantasie nicht. Oder Goethe, der nannte die Natur das lebendige Kleid der Gottheit. Die Stoiker sagen, Gott und das Erhabene befindet sich überall. Gott zeigt sich in allem, was natürlich ist, in allem Natürlichen. Das Göttliche bedeutet, ist schon da. Es sitzt nicht oben auf einer Wolke. Es ist hier, in den Bäumen, im Wind, in der Erde unter meinen Füßen, die gerade an meinen Wanderschuhen klebt. Wir müssen uns vor Augen führen, der Wald ist immer ein Ort der Erkenntnis, der Einkehr, der Inspiration, der Selbstfindung. Seit Jahrtausenden gehen Menschen in den Wald, wenn sie Antworten suchen, wenn sie sich selbst finden wollen oder wenn sie auf der Suche sind nach Sinn. Wenn Sie eine schwierige Frage für sich klären wollen, Das war schon so bei den Germanen, die ihre heiligen Städte, ihre Haine hatten. Die Kelten, die Eichen verehrten. Die amerikanischen Ureinwohner, wenn sie zur Visionssuche in den Wald gingen. Und sie alle wussten, der Wald gibt. Er gibt immer. Er ernährt uns buchstäblich mit Pilzen, Beeren, mit Wild, mit allem, was wächst. Und er ernährt uns spirituell. Er erfüllt uns mit Gelassenheit, wenn wir es zulassen. Und ja, dafür verehren wir den Wald seit jeher. Die Bäume sind immer schon Zeichen von Leben und Lebendigkeit. Ein Baum wächst, ein Baum atmet, ein Baum gibt Sauerstoff ab. Ein Baum spendet Schatten, ein Baum trägt Früchte. Ein Baum ist Leben. Und deshalb sind wir hier, im Wald. Im Wald, wo das Leben ist. Und hast du eine Idee davon, wie tief der Wald in uns verankert ist? Kleines Beispiel. Schau dir mal die Geschichten an. Die Geschichten, die wir uns erzählen und gegenseitig vorlesen. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Fast alle spielen sie im Wald. Rotkäppchen geht durch den Wald. Hänsel und Gretel, die beiden, verlaufen sich im Wald. Schneewittchen flieht in den Wald, glaube ich zumindest. Und der Froschkönig, wenn ich mich richtig erinnere, der lebt an irgendeinem Waldsee, oder? Naja, du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Es geht mir um Folgendes. Der Wald ist der Ort, wo Dinge passieren, wo sich Menschen verwandeln, wo Prüfungen bestanden werden müssen. Und der Wald ist dabei auch mal gefährlich, aber auch magisch, dunkel, aber auch voller Leben. Und dieses Leben, das haben wir längst aufgenommen durch Märchen, durch Geschichten und durch unsere Sprache. Wenn etwas richtig gut ist, dann sagen wir schon mal, das ist astrein. Oder wenn jemand schwierig ist, dann sagen wir, der ist aus krummem Holz geschnitzt. Es gibt noch viele weitere Beispiele dafür. Bedeutet, der Wald zeigt sich auch in unserer Sprache. Und es belegt seine Besonderheit für uns, für unser Leben. Wir sind und waren immer schon Waldmenschen. Auch wenn wir in Städten leben. Auch wenn wir vor Bildschirmen sitzen. Tief in uns drin, da ist der Wald. Bei jedem von uns. Bei dir, bei mir, bei jedem. Und so ein Waldspaziergang über Wurzeln hinweg ist dann immer auch ein Spaziergang zu unseren eigenen Wurzeln. Mini-Verbindung zu uns selbst. Hier können wir uns selbst erfahren als ein Teil des großen Ganzes, das sich ständig im Wandel befindet. Wir beobachten den Wandel an den Bäumen, an den Blättern, an den Tieren und sind Teil dieses Wandels. Dafür müssen wir nur jeden Morgen in den Spiegel gucken, um uns selbst zu beweisen, dass wir uns wandeln. Immer. Und wie im Spiegel, so erkennen wir uns auch im Wald. Und wie gesagt, ohne es genau beim Namen nennen zu können, ohne es richtig bezeichnen zu können, wir wissen es. Es gibt weitaus Größeres als uns und unsere kleinen Problemchen und Sorgen in unserem kleinen Leben. Und das tut gut. Das ist ein Gedanke, der Gelassenheit schafft. Das ist ein Gelassenheitsgedanke, der trägt, der andauert, der nicht flüchtig ist, wie das nächste Like, wie das nächste Daumen hoch. Das ist ein Gedanke, der trägt und hält und kann dein Fundament sein für alles, was kommt, wenn du ihn dir nutzbar machst. Die Stoiker hatten diesen Leitgedanken. Der Mensch ist im Wald dem Göttlichen nahe, der Natur nahe. Und sie hatten den Leitgedanken des naturgemäßen Lebens. Genau hier gelingt's. Denn In den Wäldern kehren wir zur Vernunft und zum Glauben zurück. Und was das heißt? Das heißt vor allem, dass wir in der Stadt in Unruhe sind, ständig abgelenkt sind, ständig getrieben sind, ständig im Außen sind. Das sind dann die Momente, wo wir reagieren auf E-Mails, auf Menschen, Telefonate, Termine, auf Erwartungen an uns selbst und an andere. Und dann vergessen wir, wer wir sind. Wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, was wirklich zählt. Wir vergessen, was wichtig ist. Und wir vergessen, wer wichtig ist. Aber hier im Wald, hier kehren wir zurück. Zur Vernunft, zum klaren Denken, zu uns selbst. Und wenn du es so bezeichnen möchtest, dann kehren wir auch zurück zum Glauben. Nicht im religiösen Sinn, obwohl von mir aus auch das, sondern zum Glauben an etwas Größeres, an eine Ordnung, an einen Sinn. Denn es ist doch so, wenn du durch den Wald gehst und die Bäume siehst, so wie ich gerade, links und rechts, vorne und hinten, 100 Jahre alt, 200 Jahre alt, und dann verstehst du, du bist klein. Du bist klein. Deine Probleme sind klein. Deine Zeit ist begrenzt. Aber du bist Teil von etwas. Von diesem Kreislauf. Von diesem Leben. Von dieser Ordnung. Klingt alles ein bisschen schwer in deinen Ohren? Tja, vielleicht. Aber das ist alles andere als ein deprimierender Gedanke. Das ist ein befreiender Gedanke. Als Schüler der stoischen Gelassenheit können wir das nämlich nutzen, um uns mit uns selbst und unserer Umwelt zu verbinden. Ganz einfach. Unternehmen wir die Spaziergänge im Freien und nähren wir unseren Geist. Ich merke schon jetzt, nach diesen paar Minuten dieser Podcast-Folge, dass ich ruhiger spreche, dass meine Gedanken tiefer sind, dass meine Gedanken, wie ich finde, stärker sind, eindringlicher, tiefer. Kommt das von ungefähr oder macht das der Wald? Ist das die Wirkung? Ist das die Wirkung, die die Bäume entfalten auf mich, wo ich durch den Wald gehe und dir diesen Podcast einspreche? Und jetzt lese ich dir einen Brief vor über Ängste, über Sorgen, über Gedanken, die kreisen. Aber vorher ganz kurz, falls du noch nicht dabei bist, lass mich dir kurz sagen, worum es in dieser Mini-Podcast-Serie überhaupt geht. Du hörst die dritte von vier Folgen, die ich an besonderen Orten aufnehme. Am See, am Morgen, in der Stadt und heute hier im Wald. Und demnächst im Auto, auf dem Heimweg, nach der Arbeit. Vier Folgen, vier Orte und vier Briefe aus meinem neuen Buch Stoische Gelassenheit im Alltag, das Ende Januar erscheint. Und es gibt auch noch eine fünfte Folge. Eine Folge, die es nicht öffentlich zu hören gibt. Ich fahre zurück in meinen Heimatort, an einen Ort, der für mich sehr bedeutsam ist. Wie für uns alle die Heimat so bedeutsam ist. Und dort in der alten Heimat lese ich einen Brief vor über Verlust, über Trauer und über die Frage, wie geht man weiter, wenn das Leben einen getroffen hat. Auch die Folge erscheint Ende Januar. Und nur für Menschen, die sich auf meiner Liste eingetragen haben. Wenn du sie hören willst, trag dich unten ein. Den Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge. Und dann schicke ich dir ganz automatisch, sobald die Folge erscheint, den Link zur Folge 5, der exklusiven. Viele Menschen haben sich dafür schon eingetragen und ich danke jedem Einzelnen von Herzen. Toll, dass er mich auf dieser Reise begleitet. Aber jetzt der dritte Brief über Ängste. Ich setze mich hier auf einen kleinen Baumstamm. Dafür. Der Brief, den ich dir heute vorlese, der heißt Ängste in den Griff bekommen. Die stoische 4-Schritte-Strategie gegen Sorgen. Aber bevor ich ihn dir vorlese, muss ich noch einen Gedanken hinzufügen. Einen Gedanken von Seneca. Er sagt, der Geist ist wie ein Garten. Es wächst, was man pflanzt. Tja, bedeutet, wenn du Angst pflanzt, wächst Angst. Wenn du Sorgen pflanzt, wachsen Sorgen. Aber wenn du Klarheit pflanzt, dann wächst Klarheit. Tja, die Ängste lähmen uns. Sorgen rauben uns den Schlaf und Gedanken, die kreisen, nehmen uns die Kraft. Die Stoiker hatten dafür eine Strategie. 4 Schritte. Ich lese sie dir jetzt vor. Marcus Aurelius sagt, du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne das und du wirst Stärke finden. Ängste, Sorgen, die Gedanken, die nachts kreisen. Was, wenn ich meinen Job verliere? Was, wenn die Beziehung scheitert? Was, wenn ich krank werde? Was, wenn ich versage? Kennst du diese Gedanken? Natürlich kennst du sie. Wir kennen sie alle. Die Stoiker hatten ein Konzept namens negative Visualisierung. Nicht, weil sie negativ denken wollten, sondern weil sie realistisch sein wollten. Seneca schrieb, wir leiden mehr in unserer Vorstellung als in der Realität. Bedeutet, die meisten Dinge, vor denen wir Angst haben, passieren nie. Und selbst wenn sie passieren, sind sie oft nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Aber das hilft nicht, wenn die Angst da ist. Wenn du nachts wach liegst und dein Herz rast. Wenn du dich wie gelähmt fühlst. Wenn die Sorgen so laut sind, dass du nichts anderes mehr hören kannst. Dann brauchst du eine Strategie. Eine Strategie wie diese hier, die stoische 4-Schritte-Strategie gegen Ängste. Schritt 1, die Angstinventur. Der erste Schritt ist, schreib auf, wovor du Angst hast. Nicht im Kopf darüber nachdenken, nicht mit jemandem darüber reden, sondern aufschreiben, mit Stift und Papier. Warum? Weil Ängste im Kopf diffus sind, groß, überwältigend. Wie ein riesiges Monster, das im Dunkeln lauert. Wenn du sie aufschreibst, gibst du ihnen eine Form. Du ziehst sie ans Licht und plötzlich sind sie nicht mehr so groß. Ein Beispiel. Du liegst nachts wach und denkst, ich habe Angst. Okay, wovor genau? Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Gut, das ist spezifisch. Schreib's auf. Und dann frag dich weiter, was genau macht dir Angst daran? Ich habe Angst, kein Geld mehr zu haben. Ich habe Angst, meine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können. Ich habe Angst, dass die Leute schlecht über mich denken. Schreib das alles auf. Jede einzelne Angst. Das ist die Angstinventur. Du machst eine Liste, du schaust dir an, was wirklich da ist und liest sie dann durch. Schritt 2, das Worst-Case-Szenario. Der zweite Schritt ist, stell dir das Schlimmste vor. Nicht, alles wird gut, nicht, denk positiv, sondern, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Klingt irgendwie widersprüchlich, aber es ist extrem kraftvoll. Warum? Weil die meisten Ängste vage sind. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, okay, aber was passiert dann? Die Stoiker sagten, geh bis zum Ende, denk es durch, was ist wirklich das Schlimmste? Beispielsweise, wenn du deinen Job verloren hast, okay, was kommt dann? Dann hast du kein Einkommen mehr. Und dann? Dann musst du Arbeitslosengeld beantragen oder dir Geld leihen. Okay, und dann? Dann hast du weniger Geld, aber du kannst überleben. Okay, und dann? Dann suchst du einen neuen Job. Vielleicht dauert es 3 Monate, vielleicht 6. Aber du wirst etwas finden. Und plötzlich merkst du, das Schlimmste ist nicht so schlimm, wie du dachtest. Klar, es wäre unangenehm, es wäre stressig, es wäre mühsam, aber es wäre nicht das Ende der Welt. Seneca sagt, ich bin bereit auf das Schlimmste, deshalb kann mich nichts überraschen. Das ist nicht Pessimismus, das ist Vorbereitung. Wenn du dir das Schlimmste vorgestellt hast, verliert es seine Macht. Schritt 3, die Gegenwartsrückkehr. Der dritte Schritt ist, komm zurück in die Gegenwart. Die meisten Ängste leben in der Zukunft. Was wenn? Was wird passieren, wenn? Aber die Zukunft ist nicht real. Sie ist eine Vorstellung, eine Möglichkeit, ein Gedankenkonstrukt. Die einzige Realität ist jetzt, dieser Moment, dieser Atemzug. Marcus Aurelius sagt, beschränke dich auf die Gegenwart. Das bedeutet nicht, ignoriere die Zukunft. Das bedeutet, konzentriere dich auf das, was jetzt ist, nicht auf das, was vielleicht sein wird. Und frag dich, ist jetzt in diesem Moment etwas Schlimmes? Wenn du diese Frage stellst, wirklich stellst, dann wirst du merken, meistens ist die Antwort nein. Jetzt in diesem Moment sitzt du auf dem Sofa, am Schreibtisch, im Auto, auf dem Fahrrad, wo auch immer. Du atmest, du lebst. Alles ist okay. Die Angst ist nicht hier, sie ist in der Zukunft, in deinem Kopf. Komm zurück. Komm zurück in diesen Moment, in diesen Atemzug. Schritt 4. Konstruktives Handeln. Der vierte Schritt ist, tu etwas, egal wie klein. Ängste wachsen in der Passivität. Wenn du nichts tust, werden sie größer. Wenn du etwas tust, egal wie klein, dann werden sie kleiner. Beispiel, du hast Angst, deinen Job zu verlieren. Okay, was kannst du tun? Du kannst deinen Lebenslauf aktualisieren. Du kannst mit einem Freund über andere Jobmöglichkeiten sprechen, alte Kollegen kontaktieren. Du kannst ein Gespräch mit deinem Chef suchen. Du kannst neue Bewerbungen schreiben. Das sind alles kleine Schritte. Aber sie geben dir das Gefühl, ich tue etwas. Ich bin nicht hilflos. Epiktet sagt, handle mit dem, was in deiner Macht liegt und akzeptiere, was nicht in deiner Macht liegt. Du kannst nicht kontrollieren, ob du deinen Job behältst. Aber du kannst kontrollieren, dass du dich vorbereitest, dass du Optionen hast, dass du handelst. Und das gibt dir Kraft. Tja, die vier Schritte noch einmal. Angstinventur. Schreib auf, wovor du Angst hast. Die Worst-Case-Analyse. Stell dir das Schlimmste vor, es ist meist nicht so schlimm. Die Gegenwartsrückkehr. Komm zurück in den Moment. Jetzt ist alles okay. Und viertens, konstruktives Handeln. Tu etwas, egal wie klein. Das ist die stoische Strategie gegen Ängste. Klarheit, Realismus und Handlung. Und du wirst merken, die Ängste werden kleiner. Nicht über Nacht, aber Stück für Stück. Und das ist genug. Vier Schritte. Hier im Wald merke ich es besonders, wenn keine Ablenkung da ist, wenn kein Lärm da ist, wenn nur ich und die Bäume sind, dann kommen die Gedanken. Nicht unbedingt Ängste, aber Fragen, Zweifel und Unsicherheiten, die man einfach hat, die jeder hat. Mache ich das Richtige? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was, wenn ich scheitere? Und was bedeutet das überhaupt? Und dann erinnere ich mich an Schritt 3, die Gegenwartsrückkehr. Ist jetzt in diesem Moment etwas Schlimmes? Ich atme durch. Ich bin im Wald. Der Wind weht. Und jetzt in diesem Moment ist alles okay. Die Angst ist nicht hier. Sie ist in der Zukunft, in meinem Kopf. Die meisten unserer Leiden sind nicht real. Es handelt sich um Vorstellungen. Gedanken über die Zukunft oder über die Vergangenheit. Aber jetzt ist meistens alles in Ordnung. Das sind vier Schritte. Und die vier Schritte, sie sind keine Theorie, sie sind Praxis. Wenn du das nächste Mal wach liegst, nachts im Bett und die Gedanken kreisen, dann probier's mal aus. Probier's mal aus und erzähl mir mal, wie gut es für dich geklappt hat. Denn auch das lehrt uns der Wald. Schau dir die Bäume an. Sie stehen, der Wind weht, ein wenig zumindest. Und die Bäume können sich biegen, aber sie brechen nicht so leicht. Sie haben keine Angst vor dem Winter. Sie wissen, dass er kommt immer. Sie bereiten sich vor, sie lassen die Blätter fallen und dann warten sie. Sie kämpfen nicht gegen den Winter an. Sie akzeptieren ihn. Sie akzeptieren ihn. Und das ist vielleicht die größte Lektion der Stoiker überhaupt. Akzeptanz. Nicht, ich mag es nicht, aber ich kann nichts ändern. Das ist Resignation, sondern es ist, wie es ist. Ich kann damit arbeiten. Ich kann aufblühen. Ich kann das Ganze nutzen. Ich kann es nutzen. Die Angst vor der Zukunft, die ist natürlich. Aber sie muss dich nicht lähmen. Sie darf dich nicht lähmen. Du kannst sie anschauen. Du kannst sie durchdenken. Und dann kannst du einfach in die Gegenwart zurückkommen. Zum Beispiel mit einem Spaziergang im Wald. Und dann kannst du handeln. Und dann kannst du loslassen. Und das war der dritte Brief, die dritte Folge, der dritte Ort, allein im Wald. Die nächste, die vierte Folge, wird die letzte öffentliche Folge sein. Ich sitze dann im Auto auf dem Heimweg in der Dämmerung nach der Arbeit und lese dir einen Brief vor über 5 unbequeme Wahrheiten. Über Sterblichkeit, über Bedeutungslosigkeit, über Dinge, die wir nicht gerne hören, aber die uns befreien können. Das war der dritte von 4 Briefen, die du hier im Podcast hören kannst. Aber es gibt auch noch einen fünften, eine fünfte Folge, eine exklusive Folge. Und wenn dich dieser Brief heute hier berührt hat, wenn du etwas für dich und deine Situation mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann trag dich unbedingt ein, damit du auch die fünfte Folge hören kannst. Denn ich bin mir sicher, wenn dir diese Folge geholfen hat, dann wird dir die fünfte Folge noch mehr helfen, weil ich dort über Verlust spreche, über Trauer, über die größte Angst von allen, die Angst nämlich, jemanden zu verlieren, den man liebt. Aber diese fünfte Folge ist nur für diejenigen, die sich bei mir auf meiner Liste eingetragen haben. Und das haben jetzt schon viele Menschen getan. Ich danke euch, ich danke dir von Herzen. Wenn du das noch nicht gemacht hast und du auch dazugehören willst und dir diese fünfte Folge sichern möchtest, dann gibt es noch die Gelegenheit dazu. Trag dich unten ein, Link in der Beschreibung. Ich freue mich und ich danke dir, dass du diesen Weg mit mir zusammen gehst. Und ich gehe jetzt langsam wieder raus aus dem Wald, zurück in die Stadt, zurück ins Leben, aber die Stille und die Ruhe, die ich eben gerade gewonnen habe, die Klarheit, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Und die wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.